Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute über ein Finanzierungsinstrument, von dem schon viele gehört haben dürften, das aber vermutlich nicht allen in all seinen Facetten geläufig ist und schon gar nicht für die LBO-Finanzierung. Wir sprechen über den Nordic Bond. Und um alle Facetten auszuleuchten, habe ich einen versierten Finanzierungsberater als Co-Gastgeber mit an meiner Seite, nämlich Lars Schulz, Managing Partner und Senior Managing Director bei Hertha & Co., Ateneo Company, wie man ja mittlerweile hinzufügen muss. Herzlich willkommen, Lars.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
Das tun wir auch. Sag mal, zum Start, ich hatte dich eben mit Titel vorgestellt. Was unterscheidet denn einen Managing Partner von einem Senior Managing Director?
Der Managing Partner ist die alte Hertha & Co. Welt und der Senior Managing Director ist aus der Teneo-Welt der Titel, der einem verliehen wurde im Zuge der Übernahme.
Okay, das heißt, du läufst jetzt mit einem schönen Doppeltitel rum und bist gleichzeitig auch noch Co-Head Financial Sponsor, wenn ich das richtig sehe, ne?
Korrekt. Ich teile mir mit dem Paul das Geschäft auf, bei dem es irgendeine Form von Sponsor-Background gibt. Das gilt für Performing wie Non-Performing-Themen.
Du warst ja jetzt nicht dein ganzes Berufsleben lang Berater, sondern hast eine Vergangenheit als Banker. Warst sogar nochmal bei der Dresdner Bank als Praktikant, wenn ich dich gesehen habe. Dann hast du über 4 Jahre im M&A Advisory bei der Commerzbank verbracht. Hilft dir diese Vergangenheit als M&A-Berater und als Banker heute noch ein paar Dinge besser einzuordnen?
Ja, sicherlich. Das war hilfreich, gerade am Start und heutzutage immer noch, dass man die M&A-Prozesse schon kannte, zum einen aus anderer Perspektive und zum anderen natürlich in dem ganzen Themenfeld Bewertung von Unternehmen, Financial Modeling auch Vorerfahrung gesammelt hat aus einer anderen Perspektive als jetzt zwingend aus der Debt-Welt.
Jetzt ist dein altes Haus, die Commerzbank, ja gerade im Fokus der Öffentlichkeit. Wie würdest du das einschätzen, wenn COBA und HVB ein Haus würden? Würdest du das in deinem Markt merken?
Ich würde es nicht ausschließen wollen, weil natürlich vorher hatte man 2 Ansprechpartner für Finanzierung. Danach ist es einer. Wettbewerb ist gut für die Preise und die Angebote auf der Abnehmerseite. Und da würde ein Anbieter wegfallen, auch wenn natürlich das Kreditbuch dann größer wäre hinterher von dem Kombinierten als jeder alleine, aber nicht zwingend als beide zusammen. Insofern, ich könnte es mir schon vorstellen, wird es den Markt komplett verändern? Erwarte ich nicht.
Okay, na, müssen wir ohnehin abwarten. Wir wollen ja heute auch nicht über die Commerzbank sprechen, sondern über den Nordic Bond. Und das jetzt nicht zufällig, sondern weil ihr gerade für einen Kunden, nämlich KD Pharma, einen Nordic Bond arrangiert habt. Gib doch mal ein paar Rahmendaten zu der Finanzierung. Was war der Anlass?
Der Anlass war letztlich eine Refinanzierung der KD Pharma, welches ja ein Capiton Asset ist. Und da haben wir uns verschiedene Optionen angeschaut und zum Ende für den Nordic Bond entschieden. 180 Millionen ist dieser groß, einer der größten Nordic Bonds mit deutschem Issuer und Laufzeit 5 Jahre, 5,25 Pricing. Insofern denke ich ein schönes und langfristiges Finanzierungspaket für die KD Pharma Gruppe, die jetzt ja auch kürzlich noch mit DSM oder von der DSM Assets übernahm und dadurch nochmal deutlich größer wurde. Also insgesamt eine sehr schöne Transaktion für KD, aber auch für uns.
Ja, das glaube ich. Lass uns mal ein bisschen durch den Nordic Bond und seine Charakteristika hindurchgehen. Du hattest gesagt, 5 Jahre ist die Laufzeit und 180 Millionen das Volumen. Fangen wir mit dem Volumen an. Was ist da in dem Markt üblich?
Also im Nordic High Yield Market sind die Volumina zwischen vielleicht 30 und 300 Millionen in der Größenordnung. 300 wirklich am oberen Ende. Also ein breites Spektrum, aber 180, 150, 100, das sind so die Sweet Spots, wie uns auch die Investmentbanken bestätigt haben, die man gut platzieren kann.
Also eher unsere klassische Mittelstandsanleihe als ein richtiger Eurobond.
Richtig, da würde ich auch eine Abgrenzung sehen zum Eurobond. Der fängt erst bei 250 plus an, ist auch eine ganze Ecke aufwendiger. Insofern ist das eine schöne Ergänzung in dem Finanzierungsinstrumentenkasten, dass man den Nordic Bond auch auf der Uhr hat, wenn man eine Finanzierung sucht.
Laufzeit 5 Jahre in diesem Fall. Was sind übliche Bandbreiten?
Bandbreiten sind 3 bis 5 Jahre im Nordic High Yield Markt, also kürzer als es beim European Bond. Wir haben jetzt hier am äußeren oder am besseren Ende des Spektrums aus Kreditnehmersicht bei 5 Jahren das platzieren können, aber gibt auch einige im Markt, die bei 4 Jahren sind.
Was ist üblich, Festzins oder Floater? Was habt ihr gemacht?
Hier ist der Floater üblicher, was ungewöhnlich ist für High Yield Bonds. Also US High Yield Bonds und European Bonds sind üblicherweise fixed. Hier sind Floater, und das ist auch eine Charakteristika des Nordic Bond Marktes, dass überwiegend Floater dort bestehen, was natürlich das Zinsänderungsrisiko von dem, der den Bond nimmt, wegnimmt.
Absolut, ja. Wie flexibel ist man da in den Strukturen? Also der klassische Bond hat immer gleich laufende Zinsen und wird am Ende zurückgezahlt. Hier auch so, oder ist man da flexibler?
Hier ist das auch so. Grundsätzlich war die Aussage, als wir uns damit beschäftigten, alles ist irgendwie flexibel aussteuerbar. Aber die Wahrheit ist auch, wenn man ein Instrument am Markt platzieren möchte, möchte man nicht zu weit vom Standard abweichen. Denn jede Abweichung ist A zu erklären und muss B im Zweifelsfall auch bezahlt werden, weil der Investor das nicht kennt. Der möchte sich ja nicht Ewigkeiten, gerade wenn es dann vielleicht auch kleinere Tickets sind, mit Besonderheiten beschäftigen, sondern er möchte am liebsten kaufen, was er kennt, was er einschätzen kann, was er liegen lassen kann. Und deswegen ist da auch zu empfehlen, von Standards nicht zu weit abzuweichen, außer es gibt einen guten Grund, das zu tun. Denn irgendeine Art von Preis zahlt man dafür.
Zumal ja auch kein Rating verlangt wird, ne, wenn ich es richtig sehe.
Richtig, das ist einer der auch der Kernvorteile, also schnellere Time to Market und weniger Aufwand dadurch, dass man kein Public Rating benötigt, um einen Nordic Bond zu begeben. Es sind sogar die meisten Nordic High Yield Bonds sind unrated. Und Rating zu machen ergibt ja auch nur dann Sinn, wenn ich mir davon erhoffe, dass ich durch das Rating einen höheren Vorteil habe auf der Kostenseite, als mich das Rating kostet. Davon muss das Rating natürlich auch entsprechend ausfallen, dass ich dann ja Investment Grade oder ähnliches wäre. Wenn ich das nicht erwarten kann, ergibt das auch ökonomisch nicht viel Sinn. Und es wird nicht erwartet in dem Markt zwingend.
Jetzt brauche ich ja nicht unbedingt Kronen vielleicht, wenn ich eine Finanzierung machen möchte. Welche Währungen sind denn möglich oder üblich?
Also möglich ist vieles, aber üblich sind lokale Währungen inklusive Euro. US-Dollar ist auch möglich und kommt vor. Ich glaube, es sind so 40% in Euros begeben, 10% US-Dollar. Und der Rest ist schwedische Kronen und norwegische Kronen, um mal die ganz großen zu benennen. Da mag es auch exotische Einzelfälle geben, aber das sind die Währungen, die man am meisten sieht im Markt.
Okay. Wenn wir uns den Eurobond-Markt angucken, dann sehen wir da eine sehr breite Investorenbasis, institutionelle, aber auch Privatanleger. Bei den Mittelstandsanleihen, hier sind wir eher im Retail-Markt unterwegs. Wie sieht es am Nordic-Bond-Markt aus?
Das sind auch primär institutionelle Investoren, Pensionsfonds, Versicherungen, schon sehr stark aus Skandinavien, aber wohl auch mittlerweile weltweit. Ich würde aber doch stark vermuten, dass es immer noch sehr ein Fokus ist der nordischen Investoren in ihrem Markt.
Habt ihr denn Transparenz gehabt, wer am Ende alles gezeichnet hat?
Wir hatten keine Transparenz, wer am Ende alles gezeichnet hat. Wir hatten immer Transparenz darüber, mit wem die Investor Calls gemacht haben. Da waren wir natürlich auch mit dabei. Und das waren aus verschiedenen Jurisdiktionen interessierte Parteien, inklusive aus Übersee.
Ein Ärgernis sind ja mitunter ausufernde Publizitätspflichten am Bondmarkt, wenn man jetzt nicht gerade schon börsennotiert ist, was im LBO-Markt ja typischerweise der Fall ist, dann kann das schon mal stören. Wie viel muss ich verraten und wie oft?
Ja, zum einen gibt es ja kein Public Rating, das hier aktualisiert werden muss. Das hilft schon mal. Dann ist es aber schon so, dass wenn ich einen Nordic Bond platzieren möchte und da große Nachfrage auch haben will, für was ich möchte, um ein gutes Ergebnis zu bekommen, dann wird man einem regulierten Markt ein Listing machen müssen. Man kann auch unreguliert, gerade bei kleineren, aber das nimmt Liquidität weg. Denn einige Investoren haben als Anforderung, dass es einem regulierten Markt gelistet wird, zum Beispiel dann in Oslo. Dann habe ich gewisse Pflichten, die sind aber neben dem Ad-Hoc Pflichten, die ich nun mal geben muss, wenn ich jetzt kursrelevante Informationen habe. Insider-Rules, die ich beachten muss, ist das vor allem Jahresabschluss, den ich veröffentlichen muss und ein Halbjahresabschluss. Und dann, das ist keine regulatorische Anforderung, werden häufig auch noch Quartalsberichte veröffentlicht, weil das die Investoren möchten. Das ist aber noch relativ überschaubar. Trotzdem natürlich ein Unterschied, ob ich Dinge veröffentlichen muss, einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen oder ob ich es nur innerhalb meines Bankenkonsortiums verteile. Das muss man sich bewusst sein. wenn man gelistet ist, steht man in der Öffentlichkeit. Und es kann beobachtet werden von jedem, der sich informieren möchte, wie das Unternehmen performt.
Das ist das eine. Und das andere ist, es kann natürlich auch Preise geben. Also wir sehen ja nun viele Bonds, die kaum gehandelt werden. Andere dagegen sehr rege. Wie sieht das im Nordic Bond Markt aus?
Es ist ein gewisser Handel da. Also man kann wohl durchaus 2-3 Millionen mal liquidieren, ohne dass man jetzt furchtbare Preise dafür erleiden müsste als Verkäufer. Aber es ist jetzt nicht ganz so rege, nicht ganz so liquide wie im European Bond Markt. Aber selbstverständlich, wenn sich negative Entwicklungen ergeben, würde man das auch im Preis ablesen können, der sich daraus ergibt. Also neben den Informationen, die geteilt werden auf der Website oder durch andere Kanäle, die ich teilen muss, ist eine Einschätzung, gerade eine negative Einschätzung am Markt dann auch am Kurs ablesbar. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Dann lass uns nochmal drüber sprechen, in welchem Bonitätsspektrum typischerweise platziert wird. Wir sehen im Markt für Mittelstandsanleihen eher schwache Ratings. Wir sehen im Eurobondmarkt eine große Bandbreite. Hat der Nordic Bondmarkt da eine Spezialisierung?
Also ich spreche einmal über den Nordic High Yield Bond Market hier und nicht über den Nordic Investment Grade Bond Market. Im Nordic High Yield Bond ist es Double B Plus bis Triple C die Größenordnung, in der man sich bewegt. Deswegen auch High Yield. Der Mittelstandsanleihenmarkt in Deutschland ist nur bedingt vergleichbar, ohne mich den Detail auszukennen, einfach aufgrund auch der Größe der Tickets zum einen und der Investorenbasis. Sind ja Retail-Investoren teilweise stark im Fokus. Und das mag hier und dort auch aufstrahlen auf das Verhältnis von Risk-Reward, ja, wohingegen im Nordic Bond Markt es professionelle Investoren sind, die natürlich gewisse Erwartungen haben, welchen Preis sie an welches Risiko anhaften.
Kannst du abschätzen, wie groß der Anteil von LBO-Finanzierungen im Markt etwa ist?
Im Nordic Bond Markt?
Ja.
Ich glaube, der ist recht überschaubar, also auch PE-backed Finanzierung. Insofern abschätzen kann ich es als Betrag nicht wirklich. Es ist aber wohl so, dass es nicht unbedingt die Regel ist, zumindest nicht die Mehrheit ist, LBO-getrieben oder auch nur Sponsor-Background-getrieben. Das ist ja auch zu unterscheiden zwischen einer LBO-Refinanzierung und einer echten Buyout-Finanzierung, welche man da darstellen möchte über einen Nordic Bond.
Aber mit Triple C ist man dann ja schon relativ weit unten im Rating-Spektrum. Echte Restrukturierungsfälle werden dann vermutlich aber auch nicht funktionieren, ne?
Nein, das würde mich doch sehr überraschen, wenn man die Investoren finden könnte, natürlich gerne, aber das würde ich doch stark bezweifeln. Ich sage ja auch bis Triple C. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass die meisten Themen mit Triple C geissued werden. Da wird man sich schwer tun, auch als Investmentbank. Am Ende ist es eine Reputationsfrage. Da wird es ja auch einen gewissen Filtereffekt im Vorlauf geben. Unternehmen, die nicht kapitalmarktfähig sind und nicht als solche eingeschätzt werden, ein solches Mandat würde ich ja gar nicht annehmen wollen als Investmentbank, weil auch die eigene Reputation darunter leiden könnte. Wenn ich regelmäßig, salopp gesprochen, Ramschunternehmen versuchen würde, in den Markt zu drücken.
Ja, trotzdem ist es ja ein Ratingspektrum, wo man als Investor dann vielleicht schon ein paar Absicherungen haben möchte, womit wir bei Covenants sind. Wie sehen die typischerweise aus? Wie viel Verhandlungsspielraum hat man da als Emittent?
Grundsätzlich ist es schon nicht unüblich, sowohl Incurrence wie auch Maintenance Covenants zu haben in den Nordic Bonds. Natürlich, Verhandlungsspielraum gibt es in gewisser Weise abhängig von der Kreditqualität, die man hat. Und zum anderen auch wieder der Punkt, den ich vorhin machte. Was ist es einem wert, zu sagen, ich möchte auf keinen Fall diesen oder jenen Covenant haben? Denn das kann im Zweifelsfall auch wieder darauf ausstrahlen, wie viel Liquidität ich im Markt habe und damit auch, welche Konditionen ich bekomme. Also bekomme ich es überhaupt platziert und dann zu welchem Preis? Bei den Maintenance Covenants, Financial Covenants ist es zum Beispiel wichtig aus meiner Sicht, gerade bei einem gelisteten Instrument, dass man sich mit den Covenants wirklich wohlfühlt und dass sie nicht zu früh beißen. Zum Beispiel ein Leverage-Covenant, der eher runtergeht über Zeit, so klassischer Bank-Covenant, der immer enger wird, ist natürlich nicht so günstig, denn der ist auch schwer zu heilen, wenn die Performance nicht ganz mithält. Ja, und dann ist es auch nicht leicht, dass in so einem Nordic Bond, der dann weit verteilt ist, man kennt die Investoren gar nicht, mit denen zu reden, wenn es dann nochmal ein Problemchen gibt. Wenn ich hingegen an einen anderen Financial-Covenant denke, wie Minimum Liquidity, der niedrig genug gesetzt ist. Wenn ich den nicht mehr einhalte, habe ich ohnehin ein relativ großes Problem. Plus, der lässt sich durch einen Equity-Einschuss noch relativ einfach heilen. Ja, ein EBITDA kann ich mit einem Einschuss, außer ich habe einen EBITDA-Cure, kann ich kaum was machen. Wenn die Liquidität um 2 Millionen zu niedrig zu drohen wird, schieße ich 2 Millionen rein und dann passt der Covenant wieder. Insofern da, das ist ein Trade-off. Also man wird nicht sagen können, man Unternehmen, das schwierig sein könnte, gleichzeitig sagen, ich möchte keinerlei Covenants haben und noch ein günstiges Pricing und eine sehr gute Chance, dass ich den platzieren kann. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber ich kann nur davor warnen, mit zu engen Covenants in ein Listed Instrument zu gehen, weil da doch die Möglichkeit, das zu korrigieren, auszusteuern, zu verhandeln mit den Kreditgebern, das ist natürlich sehr schwierig. Anders als im Banken, wenn ich ein Bankenkonsortium habe, ich würde nie enge Covenants empfehlen, aber wenn ich Kreditgeber kenne, sind 3, 4, vielleicht noch eine Beziehung zu denen über einen langen Zeitraum, lässt sich natürlich anders mal ein Problemchen angehen, als wenn das dann gelistet ist, alle das irgendwie mitbekommen und ich gar nicht weiß, wer auf der Gegenseite sitzt. Und denen muss ich ja auch was anbieten, im Zweifelsfall ein bisschen mehr anbieten, wenn ich irgendeine Art Veränderung haben möchte. Denn welchen Incentive hat er sonst, dem zuzustimmen, außer einem ökonomischen?
Ja, das gilt ja auch schon für die Aushandlung der Covenants. Also wenn ich mit der Bank oder mit dem Debt Fund spreche, dann bekomme ich ja in den Verhandlungen schon ein gutes Gefühl dafür, welche Covenants sind notwendig, was ist durchsetzbar, was muss ich vielleicht für Kröten schlucken. Wenn ich hier ja doch am Ende mit einem fertigen Vorschlag an einen Kapitalmarkt herantrete und nicht mit den Investoren einzeln spreche. Also wie kriege ich tatsächlich ein Gefühl dafür, was ich dem Markt anbieten muss?
Gut, dem Markt anbieten sind für mich 2 Fragestellungen. Zum einen, ich als jemand, der einen Kredit sucht, muss ja nicht zwingend dem Nordic Bond Markt was anbieten, sondern ich kann ja überlegen, wo bekomme ich meinen Kredit sonst? Das ist für mich der erste Vergleich. Habe ich eine Nicht-Nordic-Bond-Solution, bei dem ich auf Covenant-Seite oder im Mix der Themen das bekomme, was ich eigentlich will? Dann kann ich schauen, was ist im Nordic-Bond-Markt verfügbar aus Sicht der meiner Gesprächspartner, der Investmentbanken, die es platzieren sollen. Und da kann ich dann Dinge akzeptieren oder in Aussicht stellen auf meiner Seite, die ich auch im Vergleich zu dem, was ich Alternativen habe, für mich in Ordnung sind. Dann werden die mir auf der Bankseite sagen, Nordic-Bond-Seite, ja, das brauchen wir aber für die Platzierbarkeit dieses oder jenes. Da mag es einen Mittelweg geben. Und wenn es muss immer noch im akzeptablen Spektrum sein, aber dann sollte der erste Schritt immer sein, Ziel ist, den Bond zu platzieren mit dem reduzierten Set. Und dann mag es eine Flex-Language geben. Die gibt es ja immer, wenn etwas nicht, das wollen die auch immer haben, die Banken, dass wenn sie es nicht platziert bekommen, mit dem Wunschrahmendaten, dass die innerhalb vertraglich vorher vereinbarter Parameter gewisse Dinge ändern dürfen. Das hieße zum Beispiel, einen zweiten Covenant reinzunehmen. Dieser zweite Covenant oder einen ersten Covenant oder einen zweiten Covenant. Die müssen aber vorher abgesprochen sein und dürfen dann auch nicht so scharf beißen, zumindest nicht zu scharf, als dass man sagt, das ist für mich nicht akzeptabel. Insofern, es hilft nichts zu sagen, ja, ihr dürft als Flex Language was reinnehmen, was für mich ganz furchtbar ist, denn so eine Finanzierung sollte man nicht eingehen. Dann lässt man es lieber bleiben und fokussiert sich auf andere Optionen, wenn man denn welche hat.
Okay, das heißt, ihr gebt der platzierenden Bank so ein bisschen Spielraum, um dann eben selber am Markt auszutesten.
Ja, wir sagen erstmal, was wir haben wollen, wie wir das sehen. Dann sagen die hoffentlich, ja, passt für uns, perfekt. Und wenn nicht, dann muss man drüber reden, was die vielleicht die Verschärfungen sein könnten und welche davon akzeptabel sind für unseren Kunden und welche nicht. Und wenn sich das rausstellen sollte, dass es inakzeptabel ist, dann muss man sich wieder auf andere Optionen fokussieren. Und da wichtig, zumindest für den Ansatz, den wir mal fahren, dass man nicht sagt, wir wollen jetzt auf jeden Fall Nordic Bond machen, warum auch? Am Ende sucht man eine Kreditlösung und da ist Nordic Bond eine mögliche.
Okay, neben den Covenants ist der Preis natürlich noch eine entscheidende Komponente. Wie vergleicht sich das mit alternativen Instrumenten?
In diesem Fall war es durchaus attraktive Kombination von Preis und dokumentärer Freiheit, Covenants. Muss man sagen, ich meine, Banken sind auch im LBO-Space 450, 500 im Mid-Market, die Richtung. Debt Funds gehen von 5,50, 5,25 bis 6,50 und drüber. Insofern ist das innerhalb des Spektrums auf attraktiveren Ende und wie erwähnt auch immer im Kontext zu sehen der sonstigen Bedingungen des Vertrages. Also nur auf den Preis zu gucken, ist auch nicht empfehlenswert. Ein wichtiges Element natürlich, aber wie viel ist einem zum Beispiel Sicherheit, Freiheit wert, muss man sich dann, und das, da muss man die Themen nebeneinander legen. Sonst kann man es nicht vernünftig vergleichen. Das ist immer unser, was wir jedem sagen, jedem unserer Kunden, man muss sich ein paar Alternativen anschauen. Auch nicht alles, was völlig absurd ist, natürlich nicht. Aber Dinge, die valide Alternativen sind, die muss man im Vergleich betrachten und dann kann man auch darüber reden, ist es uns das wert, zum Beispiel einen Preis X mehr zu zahlen dafür, dass ich dieses oder jenes darf.
Okay, dann wollen wir uns noch mal die Alternativen anschauen, die ihr auch geprüft habt. Warum kam am Ende der Bankkredit nicht zum Zuge?
Der Bankkredit ist als solcher natürlich dadurch limitiert im deutschen Midcap-Markt, dass die Liquidität schwer zusammenzubekommen ist. Wenn ich jetzt schon mal nur über nur 120 Millionen nachdenke oder 140, die ich darstellen möchte, dann brauche ich dafür bei 20 Mio Ticket je Bank 7 Banken, die ins Ziel kommen müssen. Um 7 Banken ins Ziel zu kommen, muss ich eigentlich so aus Erfahrungswerten 9 bis 10 bis fast zum Ziel tragen. Kann immer was passieren zwischendurch. Und das heißt dann wiederum, dass die konservativsten, also die konservativste 7. bis 10. bestimmt meinen Deal, weil ich den letzten brauche ich ja noch, um den Deal voll zu machen. Das ist ein Problem der Bank, der reinen Bankenfinanzierung ab einer gewissen Größe. Man kann sehr schöne Bankenfinanzierung natürlich trotzdem machen im deutschen LBO-Markt. Aber sobald eine gewisse Größe überschritten wird, wird das liquiditätsseitig recht schwierig, auch weil es nicht mehr so viele aktive Banken im Markt gibt. Und da ist so eine gewisse Lücke zwischen vielleicht den 100 Millionen plus auf der reinen Bankkreditseite, bis dann der Euro-Bond zum Tragen kommt bei 250 Millionen plus. Ja, wenn wir jetzt mal die Debt Funds außen vor lassen, um mal so eine reine Bankfinanzierung oder bankpricing-nähere Finanzierung ins Auge zu fassen.
Habt ihr euch überlegt, vielleicht ergänzend Senior Mezz mit dazu zu nehmen?
Hatten wir uns auch angeschaut, tatsächlich. Das ist vom Blended Pricing durchaus eine mögliche Alternative, auch versus eine Debt Fund-Lösung. Aber hat natürlich den Unterschied oder den Nachteil, man hat wieder mehrere Parteien, die man braucht für die Finanzierungssicherheit. Man hat teilweise, und weil es dann Senior Mezz heißt in dem Falle nicht Senior Second Lien, weil das eine weitere Cash-Paying-Komponente wäre, was dann wieder den Banken natürlich nicht schmeckt, sondern ist man schnell beim Thema Holdco-Pick. Und Holdco-Pick wird Pick verzinst, auch zu entsprechenden Raten, was sich über die Zeit natürlich dann auch ganz schön läppert. Plus gibt es da verständlicherweise auch Minimum-Return-Anforderungen, dass der eine Weile drin bleiben wird, der Holdco-Pick. Gleichzeitig wird es kaum möglich sein, an den Banken vorbei im Senior Geld hochzustreamen, um vorzeitig was zurückzuzahlen. Insofern, das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass man bei einer PIK-Finanzierung weniger Cash-Belastung hat. Das ist aber eher ein Thema dann für Unternehmen, bei denen die Cash-Generation als solche vielleicht nicht ganz, oder erstmal wieder anlaufen muss oder ähnliches. Ne? Insofern, das haben wir uns angeschaut, war jetzt aber im Gesamtvergleich nicht attraktiver als das, was wir jetzt gemacht haben.
Da würde der Debt Fund ja sagen, da habe ich eine Lösung aus einer Hand, hast du auch nur einen Ansprechpartner. Trotzdem habt ihr das nicht gemacht. Warum?
Das haben wir uns in der Tat, wir hatten auch Nachfrage dafür angeschaut. Pricing-mäßig war da kein Vorteil. Covenant-seitig war es enger. Es ist durchaus üblich, dass Debt Funds zumindest ein Leverage-Covenant haben wollen. Und ja, das war wieder, also der Vorteil aus einer Hand, absolut, das muss man sehen, den gibt es. Aber hier ist es nun auch ein Fall, bei dem man durch das Wegfallen des Leverage Covenants zumindest das Problem des Sprechenmüssens nicht zwingend hat. Zum anderen, das ist auch ein wichtiger Punkt, Debt Fund ist für mich immer dann ganz wichtig, wenn ich weitere Facilities brauche, Firepower aus dem gleichen Stall, sei es committed oder uncommitted, dann das spricht auch für ein Debt Fund. Das war aber auch nicht so stark im Fokus, weil das Unternehmen ist jetzt gut investiert, all set for future growth. Insofern ist das jetzt eher ein auf der Company-Seite, das alles zu realisieren, als dass es große Investitionen bräuchte, nach meinem Verständnis, was hier gefragt ist nach vorne raus. Insofern, das war der Grund, weshalb der Debt Fund hier, der konnte einfach im Ergebnis, konnten die Alternativen versus das, was der Nordic Bond Markt hier bieten konnte, konnten die da keinen Stich machen.
Okay, dann wollen wir uns den noch mal ein bisschen genauer angucken. Erste Frage ist, wann muss ich den Alternativen absagen? Wie lange kann ich den Prozess parallel fahren? Kann ich tatsächlich im Markt Investoren ansprechen und die anderen Eisen noch im Feuer halten?
Also wir machen das so nicht und halte ich auch für schwierig, denn warum sollte sich eine Alternative noch ins Zeug legen, wenn es nur also ganz offensichtlich ein Backup ist? Und dann steht das Backup bereit, wenn alle gesehen haben, dass es in dem Markt, Nordic Bond Markt, nicht funktioniert hat. Was ist das für ein Case? Was erzähle ich da auch intern meinem Komitee? Nordic Bond Markt wollte es nicht machen, dann sollten wir es jetzt machen. Das funktioniert nicht.
Okay, dann darf ich da an der Stelle muss ich ja kurz einhaken, weil damit geht ihr ja auch ziemlich ins Risiko. Weil wenn der Nordic Bond aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann, so verstehe ich dich, wird es sehr schwer, zu den anderen zurückzukehren und zu sagen, jetzt machen wir es doch mit euch.
Ja, aber wir gehen natürlich nicht ins Risiko für unseren Kunden, sondern wir machen Folgendes. Wir lassen die Themen und die Optionen nebeneinander laufen, solange wie es Sinn ergibt, und werden die Alternativen erst dann beenden, wenn wir ein Commitment haben, ein wasserdichtes Commitment von einer der Alternativen, so auch im Nordic Bond, bei dem Nordic Bond Thema, wenn wir eine Finanzierung benötigen, dann werden wir sicherlich nicht die anderen Tracks absagen, bevor wir ein Commitment haben. Commitment heißt in dem Fall nicht nur, dass man versucht, ja, die Investmentbank den Bond zu platzieren und ihr Bestes geben wird, sondern dass, wenn das nicht funktioniert, wir eine Alternative haben, das heißt eine Bridge, die auch konverten kann zu einer Finanzierung mit ähnlichen Parametern, ähnlicher Laufzeit, also einer Lösung, die auch für unseren Kunden finanziert. Denn was nicht passieren kann, und da würden wir als Berater auch ziemlich blöd aussehen, wenn wir sagen, wir probieren das jetzt mal und dann haben wir keine Lösung. Weil die anderen sagen wir ab, mit denen machen wir das, dann funktioniert es nicht und dann gibt es gar keine Finanzierung. Da würde man zu Recht schon auf uns zeigen und sagen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Und deswegen, erst wenn die Finanzierungssicherheit da ist, ist unser Ansatz, werden andere Optionen abgesagt, beendet. Aber auch nur so lange und so intensiv vorangetrieben, wie es Sinn ergibt. Man muss auch nicht jeden zum Commitment laufen lassen, sondern man kann sehen, wenn sich das fokussiert auf eine gewisse Richtung, dann gibt man da Vollgas, den anderen sagt man nicht zwingend ab und macht mit dem fertig. Und wenn es dann wie erwartet fertig wird, dann hat auch keiner auf den anderen Tracks zu viel Zeit und Arbeit investiert. Und man wird schneller fertig, weil man sich voll fokussiert auf das, was eh präferiert ist. Aber hat die Optionalität, man sieht, oh, das strauchelt ein bisschen, noch auf die anderen wieder zurückzuschwenken, ohne dass da irgendwas extern im Markt passiert ist.
Okay. Das heißt, ihr braucht ein Haus als Partner, das sowohl die Platzierungspower im Nordic Bond Markt hat, als auch die Möglichkeit, im Zweifelsfall eine Bridge-Finanzierung darzustellen. Was für Häuser sind das?
Das sind primär Investmentbanken aus den Nordics, die das machen können. Es mag auch Einzelfälle geben, in denen das der Kunde nicht wünscht, nicht braucht. Aber ich persönlich, in unserer Erfahrung heraus, wenn man sagt, ich brauche die Finanzierung und ich brauche sie zu einem gewissen Zeitpunkt, dann kann ich von Best-Effort-Lösungen eigentlich nur abraten. Mag im Einzelfall sinnvoll sein, wenn man sagt, wir wollen es dieses Jahr mal probieren, wenn es nicht, dann machen wir es halt im nächsten Jahr nochmal. Das kann man dann schon machen, aber das ist nicht so, wie wir das in der Regel für unsere Kunden tun.
Jetzt läuft es nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Manchmal läuft es schlechter, sprechen wir gleich noch drüber. Manchmal läuft es vielleicht auch besser. Man hat irgendwie noch Investitionsvorhaben, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, man braucht vom Finanzierer eine gewisse Flexibilität. Wie groß ist die beim Nordic Bond?
Also grundsätzlich dokumentär hat man schon einiges an Flexibilität. Also gibt ja auch dann Baskets, Debt and Currents. Man kann schon was machen unter dem Nordic Bond. Und teilweise mehr, als man rein dokumentär vereinbart mit einer privaten Finanzierung machen kann. Was natürlich schwieriger ist, was ich schon vorhin kurz ansprach, wenn ich bei irgendeinem Thema auf die Kreditgeber zugehen muss, wegen dokumentärer Änderungen tatsächlich. Das ist natürlich aufwendiger, weil, wie erwähnt, ich kenne die nicht. Ich habe da in der Regel keine langfristige Beziehung zu denen, was dann auch dazu führt, dass ich ja über den sich eine Anfrage stellen muss, die, damit die Leute das annehmen, im nötigen Quorum den guten Grund geben muss. Ein guter Grund heißt, geht ja hier meistens um Geld, auch da wieder Geld. Aber es ist nicht unmöglich. Aber es ist unangenehmer, aufwendiger und natürlich dann auch wieder im Markt bekannt, was man da gerade vorhatte.
Also nehmen wir mal ein positives Beispiel. Da ist eine spannende Akquisition in der Größenordnung, die ich mir so vielleicht gar nicht habe vorstellen können, aber die kommt trotzdem und die möchte ich machen. Ist das über den Nordic Bond abgedeckt?
Grundsätzlich schon. Frage ist aber, Akquisition, wo kommt es denn die Finanzierung dafür her? Also eine Akquisition aus Equity wird in der Regel weniger beschränkt sein, als wenn es um weitere Debt Incurrents geht, über den Leverage hinaus, der hier erlaubt ist und wo diese Facilities herkommen, wie die im Verhältnis zu dem Nordic Bond stehen, der schon existiert. Aber grundsätzlich haben wir auch in dem Vertrag vorgesehen, dass Akquisitionen möglich sind und Transaktionen und zum Beispiel auch für Themen, die schon bekannt sind, kann man natürlich schon auch aufnehmen, ganz konkret. Also neben der allgemeinen Language, was ist alles erlaubt, die durchaus recht weit ist, wenn man spezifisch weiß, da kommen in 3 Monaten, habe ich ein Riesenthema vor der Brust, aber das ist vielleicht gerade so vom Timing, dass es noch nicht passt für den Bond-Launch, kann man das auch schon vorab mit aufnehmen. Natürlich auch Teil des Marketings sein, dass Leute das kennen. Also es gibt schon Flexibilität, aber es ist alles, was nicht vorher innerhalb des geregelten Rahmens ist, ist aufwendiger später durchzuholen, einfach aufgrund der Struktur, der Kreditnehmer und der Breite, die man da hat. Kreditgeber. Also der Kreditgeber, die dann einfach nicht greifbar sind. Da kann man nicht mal eben anrufen und die 3 zum Meeting einladen, um zu erzählen, warum das eine richtig gute Idee ist, wenn man was für eine Anpassung braucht, dass die das dann mitnehmen können, sondern es ist ein langwierigerer Prozess.
Okay. Anderer positiver Fall. Der Finanzinvestor erhält nach ein oder zwei Jahren ein höllisch gutes Angebot für sein Portfoliounternehmen, das man annehmen muss. Er hat aber die Finanzierung über 5 Jahre. Wie flexibel bin ich, das vorab abzulösen?
Zurückzahlen darf man immer. Die Frage ist, was kostet einen das? Und da ist es natürlich schon so, dass man in der Regel ein Make-Whole hat für die Hälfte der Laufzeit ungefähr. Das heißt, bei 5 Jahren 2,5 Jahre, vielleicht noch ein bisschen kürzer, aber das ist schon unter Umständen dann teures Vergnügen, zumindest isoliert auf das Thema betrachtet. Es gibt zwar dann auch Put-Optionen, also im Change-of-Control-Fall gibt es zwar Put-Optionen von den Kreditnehmern, was dann günstiger ist, aber wenn die natürlich die Put-Optionen nicht ausüben, heißt das, der Kredit bleibt weiter da drin. Gleichzeitig wird ein Käufer in der Regel verlangen, dass die alte Finanzierung abgelöst wird. Mag Ausnahmefälle geben, aber man muss sich darauf einstellen oder man sollte davon ausgehen, wenn man so einen Nordic Bond begibt oder jedes Instrument, das einen längeren Make-Whole-Zeitraum hat, muss ich einfach darüber klar sein, wenn sich hier überraschend was ergeben sollte in 12 Monaten, dann wird das teuer werden auf der Finanzierungsseite. Ist aber auch nachvollziehbar, ich meine, ich als Investor, wenn ich einen Bond zeichne, habe ich auch eine gewisse Erwartung, was ich für Zinsen bekomme, welchen Zeitraum, wenn ich das Geld angelegt habe. Da kommt das ja auch her. Also das ist ja die andere Seite, hat ja auch ein legitimes Interesse daran. Die möchten ja auch nicht Geld nur mal eben kurz anlegen, sondern schon längerfristig mit einer gewissen Verzinsung.
Okay, wenn du das jetzt mal so alles sacken lässt, die Basis der Einzelerfahrung, die ihr ja bisher habt, aber deine breite Kenntnis des LBO-Marktes, was ist deine Einschätzung? Werden wir künftig mehr Nordic Bonds in der deutschen LBO-Finanzierung sehen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es mehr werden, weil es ein weiteres interessantes Instrument ist für die Finanzierung. Dass es jetzt einen signifikanten Share annimmt, sehe ich erstmal nicht zwingend. Auch weil es ja, was ist die klassische LBO-Finanzierung, 100 Mio Kredit in einem Buyout mit Cap. Und die Finanzierung muss auch schnell stehen in der Regel. Meistens möchte hinterher der Eigentümer keine Publizität haben für das Thema. Da bietet sich das dann nicht zwingend an, gerade wenn es Alternativen gibt. Aber es ist ja auch, wir werden es heute häufiger mal prüfen, ob es Sinn ergibt, gerade bei so Refi-Situationen, ob der Nordic Bond nicht eine interessante Alternative sein könnte im Vergleich zu dem, was es sonst im Markt gibt.
Wenn wir uns vielleicht KD Pharma noch einmal ganz kurz angucken, was würdest du sagen, was sind die wesentlichen Parameter, warum in dem Fall der Nordic Bond das Richtige war?
Also es ist eine Mischung aus Pricing, ja, was ja auch eine Funktion ist von der Liquidität teilweise und den Freiheiten unter der Dokumentation und gleichzeitig dem, was die Company braucht in den nächsten 5 Jahren, was da zu erwarten ist. Insofern, das ist aber auch deswegen, ist nicht so, dass ich aufgewacht bin bei KD und sagte jetzt Nordic Bond, das ist die Lösung, sondern wir haben uns angeschaut, was braucht das Unternehmen? Und was bietet der Markt auf den verschiedenen Instrumenten an? Und dann wurde sich für Nordic Bond entschieden, von unserem Kunden.
Hat es da ein bisschen Überzeugungskraft von euch gebraucht? Weil das ist ja jetzt kein Instrument, wo man dann wiederum in den Aufsichtsrat geht und sagt, das machen ja alle so. Auch der Finanzinvestor sich schon gut mit auskennt. Oder waren die Argumente so überzeugend, dass es da gar nicht viel gebraucht hat?
Also die Argumente waren überzeugend. Ja, aber natürlich ist das Thema, mit dem man sich befassen muss, die Publizität und ob man damit leben kann, will und möchte. Das ist das Thema, denke ich, bei dem die meisten sich Gedanken machen müssen und sich damit vertraut machen müssen. Was heißt das eigentlich im Vergleich zu dem, was ich hier vorher als Finanzierung kenne, versus dem, was ich mit dem Nordic Bond?
Man ist da schon ja in einem Kapitalmarktinstrument, das hatten wir besprochen. Du hattest auch schon gesagt, die Abgrenzung zum Eurobond ist im Wesentlichen im Volumen. Was viele andere ja auch machen, ist einen Schuldschein begeben, der ist noch nicht so richtig Kapitalmarkt, aber auch ein Weg dahin. Da ist vermutlich die Abgrenzung dann eher im Rating, oder?
Ja, vielleicht noch zum Eurobond. Also der Prozess ist auch weniger aufwendig bei Nordic Bond versus Eurobond. Volumen ist absolut dort, wo man sieht, dass es keinen Eurobond bräuchte. Für 150 nicht zu versuchen, werde ich keinen finden. Aber es ist auch deutlich weniger komplex aufwendig, einen Nordic Bond zu machen versus einen Eurobond. Zu deiner Frage zu dem Schuldschein. Schuldscheine sind erstmal für Unternehmen höchster Bonität, also richtig, und weniger für Double B Plus bis Triple C. Und dann sind natürlich Schuldscheine auch sehr flexibel ausgestaltet, also nicht öffentlich in der Form und sehr flexibel ausgestaltbar, was Größe, aber auch Laufzeit der einzelnen Tranchen angeht, ja, von irgendwie bis zu 10 Jahren. Aber da kann ich ja sehr gut mein Bedarfsprofil mit abdecken über verschiedene Schuldscheinkombinationen, teilweise auch im Ergänzung zum Sozialkredit. Insofern sehe ich das nicht unbedingt als konkurrierende Instrumente, sowohl von den Größenordnungen, wo er den auch schon anfängt und bis zu denen es geht. Aber wie du auch sagst, also ein Rating ist ein Nordic High Yield Bond was anderes als ein Schuldscheindarlehen. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, mit dem Schuldschein sind wir dann eigentlich aus dem LBO-Segment auch schon draußen. Das führt mich zu meiner letzten Frage. Ist das aus deiner Sicht auch eine Option für ganz klassische Corporates ohne Finanzinvestoren im Rücken?
Das kommt auch wieder aufs Rating an. Ich meine, ein klassischer Corporate mit einem guten Rating wird in der deutschen Bankenlandschaft liquiditätsseitig wahrscheinlich kein allzu großes Problem haben, weil die Ticketbeschränkungen und die Anbieteranzahl, die ich vorhin nannte, beim German Midcap LBO-Markt in der Bankenwelt, das gilt in dem Corporate-Markt nicht. Das ist ja für alle in der Regel Kerngeschäft und da werden größere Tickets rausgelegt. Und da würde ich mich, im Einzelfall mag das immer Sinn ergeben, da will ich jetzt nicht, bin jetzt einen schönen Nordic Bond machen, das passt gerade für den Corporate, mag das sein, aber gerade jetzt im High-Yield-Segment ist das, würde ich das auch wieder als andere Rating-Klasse sehen. Ehrlicherweise wäre das, was die deutschen Banken dann gerne machen, also nicht nur deutschen Banken, sondern Deutschland aktive Corporate Banken und davon gibt es nicht wenige. Wir sind ja auch in dem Bereich durchaus sehr aktiv. Insofern sehe ich das nicht, dass das jetzt den deutschen Corporate Finanzierungsmarkt aufmischen wird.
Na, das brauchst du ja auch nicht. Zumindest haben wir mal einen Landmark-Case im deutschen LBO-Markt. Muss ich sagen, ist eine ziemlich interessante Struktur. Ich wäre nicht überrascht, wenn ein paar Finanzinvestoren von dir da noch ein bisschen mehr im Nachgang wissen wollten. Erstmal hast du, glaube ich, sehr schön, sehr strukturiert erzählt, worum es dabei geht, was es kann, was es nicht kann. Dafür ganz herzlichen Dank, Lars. Das hat mir viel Vergnügen bereitet. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com